Guten Abend, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Schön, dass ihr hergekommen seid. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Bevor wir das tun, möchte ich euch bitten, den Galaterbrief aufzuschlagen, mit mir Kapitel 4 aufzuschlagen, und wir lesen noch einmal die Verse, Galater Kapitel 4, die Verse 26 bis 31 möchte ich heute mit euch nochmal studieren und dann nochmal Zeit dafür nehme ich. Es tut mir leid, dass wir irgendwie so nur schwerlich gerade vorwärts kommen beim Studium des Galaterbriefs. Die Krankheitsphase, dann letzte Woche hatten wir keine Bibelstunde, da wir die Himmelfahrt gefeiert haben. Und jetzt heute haben wir die Bibelstunde, haben wir wieder zwei Wochen keine Bibelstunde. Nur so viel vorab als Information, das sind Pfingstferien. Also irgendwie gerade stottert es, aber ich bin mir sicher, dann nehmen wir wieder Fahrt auf und dann kommen wir wieder gut voran. Aber heute würde ich gerne diesen Abschnitt mit euch, soweit der Herr Gnade schenkt, abschließen. Es geht darum, in diesen Versen, wie man das Alte Testament richtig versteht, wie man das Gesetz richtig versteht und vor allem, wie man das auch anwendet. Und wenn wir diese Verse 26 bis 31 geschafft haben, dann kommen wir zu dem letzten Stück, zum letzten Abschnitt im Galaterbrief. Und das ich freue mich sehr, sehr darauf. Ich freue mich auf jeden Abschnitt, aber da in Besondere, denn da kommt die ganze Auflösung. Wenn es bis dahin Paulus intensiv argumentiert und aufgezeigt hatte, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, in keinster Weise, so sind wir nicht ohne das Gesetz. Und in Kapitel 5 und 6 wird er ein neues Gesetz vorstellen, das heißt das Gesetz Christi. Und das hat was mit dem Wirken und dem Leben durch und im Geist zu tun. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt, der letztendlich die Lösung von dem allem jetzt dann bringen wird, was von allen Fragen, die vielleicht bis daher aufgekommen sind, und wirklich ein sehr, sehr lehrreicher und wichtiger Abschnitt. Von daher hoffe ich jetzt vor den Ferien noch diese Verse mit euch durchgehen zu können, sie nochmal abzuschließen. Wenn ich das sage, befürchte ich schon ein bisschen, aber ich hoffe, dass es klappt. Lass uns die Verse lesen. Vers 26 bis 31. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebührst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keinen Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als derjenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Lass uns aufstehen und im Gebet die Bibelstunde beginnen. Wenn zwei oder drei mit mir mitbeten, würde ich mich freuen. Amen. Jesus Christus, ich danke dir auch. Ich schließe mich den Gebeten an und bin froh, dass wir diese Zeit miteinander haben dürfen, immer und immer wieder uns zu treffen und in diesem Glauben, den wir von dir empfangen haben, dich liebend, dich anbeten und verherrlichen, dein Wort zu lesen, das du uns offenbart hast. Herr, du hast es überliefert, du hast es uns gegeben, du hast uns wirklich auch nicht als Weise zurückgelassen. Du redest auch heute durch deinen Geist zu uns und erinnerst uns an diese herrliche Wahrheit des Evangeliums und die Auswirkungen, die Folgen daraus. Ich danke dir für diesen guten und wichtigen, herrlichen Abschnitt, den wir gerade gelesen und studieren, dass wir mündig werden, dein Wort zu lesen. Und nicht nur das Neue Testament, auch das Alte Testament und eben vom Neuen Testament das Alte Testament auszulegen und vom Alten Testament das Neue aufleuchten zu lassen. Herr, schenke Weisheit heute beim Auslegen, beim Lehren, aber genauso erleuchtete Augen des Herzens, um es zu verstehen, Jesus, um es anzunehmen. Ich bitte dich darum, Herr, dass dieses Wunder geschieht, dass wenn deine Kinder das Evangelium hören, es in ihren Herzen ein Wohlgefallen findet, einen Wohlgeruch findet. Herr, dass es wirklich eine Dankbarkeit auslöst bezüglich all dessen, was du für uns getan hast. Danke, dass wir das erbitten dürfen. Du gibst so gerne und du gibst reichlich und hast uns schon reichlich gegeben. Danke, danke dafür. Amen. So, ihr Lieben. Wunderbar. Also, ihr habt die Verse mitgelesen, aufgeschlagen. Beginnend ab Vers 21 bis 31 in diesen Versen lernen, wie wir das Gesetz richtig lesen und wie wir auch das Gesetz verstehen und wie wir das Gesetz auch richtig anwenden. Ein sehr lehrreicher, ein sehr wichtiger Abschnitt und immer wieder sind wir durch diese Verse durch. Ich habe immer das Gefühl, wir gehen so 2, 3 Schritte vor, dann wieder 1, 2 zurück und dann immer wieder. Aber so gehen wir gründlich durch diese Verse und hoffe, dass es eine gute Lektion ist. Ich möchte heute euch so abholen und so mit euch in dieses Studium, diese Verse mit hineinnehmen. Wir wissen und verstehen mittlerweile, dass das, was Gott getan hat, oder um uns geistliche Wahrheit zu lehren, hat er vorher diese Dinge in Schatten und Bildern uns geschenkt. In vielfältiger Weise, anfangen von der Schöpfung hin, von der Erschaffung von Adam und Eva, dem ersten Menschenpaar, bis hin zu einem ganz besonderen Ort, im Garten Eden, bis dahin Herausrufen eines Abrahams, einen Einzelnen aus den Nationen, daraus ein großes Volk machen, dieses Volk dann aus der Sklaverei herausführend, befreiend, durch das Rote Meer führend, aus dem Felsen Wasser trinken lassen, aus dem Manna die Speise bekommen. All diese Dinge geschahen wirklich und da gab es Menschen, da gab es dieses Volk und da gab es diese Menschen, die das alles so erlebt haben, aber all diese Dinge sind Schatten und Bilder. Als Mose dann von Gott die Weisung bekam, als er dann anfing, die Stiftshütte zu bauen, das Zelt der Begegnung, all das schaut er und was im Himmel war. Gott zeigte ihm diese geistliche Wahrheit und Mose hat das alles nachgebaut. Das heißt, all das, was auf der Erde ist, ist ein Schatten, ein Bild des Irdischen, des Zukünftigen, des Ewigen, des Geistlichen. Das ist das Zeugnis der Schrift von Anfang bis Ende. Und wenn man dieses verstanden hat, wird man die Offenbarung Gottes, also für mich ist es mittlerweile, jetzt würde ich nicht sagen mit neuen Augen, aber immer wieder mit erleuchteten Augen lesen, dass das mehr sind als eben nur Geschichten mit Menschen, die Gott getan hat, mit denen er gegangen ist, sondern an diesen Geschichten lernen wir, was das eigentlich ist, was Gottes Plan ist. So haben wir verschiedene Schatten und Bilder, wie der Hebräerbriefschreiber das deutlich macht, die uns diese geistliche Wahrheit, die geistliche Realität verkündigen, weil wir das Geistliche noch nicht gesehen haben, weil wir das in dem Himmel noch nicht da waren, aber das Himmlische, damit uns beschäftigen können, damit wir das anfangen zu begreifen, hat Gott uns diese irdischen Dinge gegeben. Und dazu gehören all diese Dinge, die ich kurz aufgezählt habe, und ich bin mir sicher, all diese Dinge sind euch auch bekannt. Zu diesen Dingen gehören auch andere Schattenbilder und wie zum Beispiel das verheißene Land. Das Land Kanaan, in das Gott das Volk hineingeführt hat. Es ist ein Land gewesen, das Gott seinem Volk versprochen hat. Und übrigens, die haben es auch bekommen. Aber selbst dieses Land war nicht das Eigentliche. Und der Hebräerbriefschreiber erklärt es auch, dass Abraham, Isaak und Jakob es wussten, dass dieses Land nicht das Eigentliche ist. Darum lebten sie in Zelten und waren Nomaden. Warum? Weil sie wussten, es lohnt sich nicht, hier Häuser zu bauen. Es wartet auf uns ein himmlisches. Aber genauso sagt es, und sie warten auf eine Stadt, dessen Baumeister der Herr ist und das nicht mit Händen gemacht ist. Auch das war die Erwartung. Und diese Stadt nennt die Bibel Jerusalem. Auf einem Berg, den nennt die Bibel Zion. Und warum erzähle ich euch das? Diese Stadt gab es, und die gibt es übrigens immer heute noch, aber das ist genau der Punkt, den so viele übersehen und nicht beachten, dass diese Stadt, die es wirklich gegeben hat und jetzt auch wirklich gibt, ebenfalls wie zu allen anderen Dingen Schatten und Bilder sind. Das ist nicht die eigentliche Stadt. Und auch wenn da ein Tempel stand, den Salomo dann gebaut hat, den dann Zerubabel wieder aufgebaut hat und so weiter, auch diesen Tempel, das ist nicht das Eigentliche, die eigentliche Stadt, der eigentliche Berg, das eigentliche Haus, der eigentliche Tempel ist im Himmel. Und das ist das Eigentliche. Das heißt, das ist aber, wenn es im Himmel ist, wenn es geistlich ist, dann ist es schon vor dem da gewesen, was auf der Erde ist. Und warum sage ich das? Vers 26 beginnt es und da heißt es, dass Jerusalem droben aber ist frei. So, Paulus spricht von einem Jerusalem, das droben ist. Es gibt nämlich auch ein Jerusalem, nicht droben, sondern unten. Und was unten ist, ist auf der Erde. Es ist von dieser Schöpfung, es ist irdisch, es ist für die Menschen auf der Erde gewesen. Und wir haben in den Versen vorher gelernt, dass die Parallele oder das, der Bezug zu diesem jetzigen Jerusalem, zu dem irdischen Jerusalem, das auf der Erde ist, die Sklavin Hagar war. Zusammen mit dem Sohn Ismael und seiner Nachkommenschaft. Und Hagar, die Sklavin, die Ismael als Nachkomme und somit das Volk daraus entstanden ist, repräsentiert in lauter Schrift, lesen wir mit mir nochmal Vers 25, damit wirklich kein Zweifel da ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Und das ist das auf der Erde ist, das irdisch ist, das repräsentiert das jetzige Jerusalem, das irdische Jerusalem. Und das ist aber in der Sklaverei, es ist nicht frei. In Sklaverei, im Kontext des Galaterbriefs, bedeutet unter dem Gesetz. Das bedeutet verflucht, das bedeutet nicht Freiheit, das bedeutet nicht Sohnschaft, das bedeutet kein Erbe. Und das ist, was Paulus aufzeigt. Warum? Weil die Galater ja so sehr gerne sich dem irdischen Jerusalem anschließen wollten. So sehr dem sich unter das Gesetz stellen wollten, so sehr dem jüdischen Volk sich durch Beschneidung zugehörig fühlen wollten. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht das Eigentliche. Das braucht es nicht. Man braucht es nicht, weil das Eigentliche ist eben nicht irdisch, das Eigentliche ist nicht von der Erde, es ist himmlisch. Und er macht es deutlich und sagt, das Jerusalem droben aber ist frei. Das Jerusalem auf der Erde ist nicht frei. Das ist Sklaverei. Das ist unter dem Gesetz, das ist unter dem Fluch. Das Jerusalem droben aber ist frei. Von welchem Jerusalem hieß die Rede? Von dem wahren Jerusalem, um das eigentliche Jerusalem, nicht Schatten und Bilder. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass wenn ich euch sage, was ist besser, ein Schatten und ein Bild oder das Eigentliche? Es ist doch offensichtlich. Wonach ausstrecken? Was wollen wir haben? Ein Schatten und ein Bild oder die Realität? Nur unser Problem ist das, weil wir noch im Fleisch und noch in dieser Welt leben, dass wir diese Dinge verwechseln. Wir begreifen nicht, dass das, was jetzt hier im Fleisch von dieser Schöpfung ist, das ist für uns Realität. Das andere ist vergeistlicht, das ist nicht real. Aber die Schrift sagt, nein, nein, das sind nur Schatten und Bilder. Das Eigentliche, das Wahre, das Echte, das ist himmlisch und das ist geistlich. Und danach sollen wir uns ausstrecken, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Perspektive. Jetzt sagt Paulus, dass Jerusalem droben ist frei und das ist unsere Mutter. Das heißt, da kommen wir her, das ist unsere Herkunft. Warum schreibt er, das ist unsere Mutter, seit wann ist Jerusalem deine und meine Mama? Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, geistlich gesprochen ist Jerusalem unsere Mutter. Eine interessante Erwähnung, die Paulus hier macht. Warum sagt er das? Inwieweit ist es unsere Mutter? Er ist ja vorher, hat er aufgezeigt, gesagt, es gibt zwei Linien, das Irdische, das Fleischliche und das Himmlische, das Geistliche. Und es gibt zwei Frauen, die diese Nachkommenschaftenlinie repräsentieren. Und das ist Hagar und Sarah, die Sklavin und die Freie. Und dann sagt er, Hagar, das heißt die Sklavin, das ist das irdische Jerusalem. Sie repräsentiert das irdische Jerusalem. Und mit all der Nachkommenschaft, mit all den Kindern, die aus dieser Herkunft kommen. Und in dieser Weise ist das die Mutter. Und er sagt, aber es gibt unsere Herkunft, unser Ursprung ist ein anderer. Und das ist im Himmel. Und von daher gebraucht er dieses Bild der Mutterschaft und sagt, wir gehören aber einer anderen Nachkommenschaft. Und zwar der Freien, so wie Sarah. Aber die Sarah steht für das himmlische Jerusalem, nicht für das irdische Jerusalem. Und das ist unsere Herkunft. Ich möchte euch mit ein, zwei Stellen mit euch durchgehen und dieses himmlische Jerusalem ein bisschen vor Augen malen und zeigen, was die Schrift hier sagt, wie die Schrift uns das vorstellt und ein bisschen hineinnehmen. Ich bin mir sicher, würde ich mir die nötige Zeit lassen, dann wären wir wirklich eine Weile unterwegs. Wenn wir wirklich vom ersten Teil der Bibel bis zur letzten Zeile durchgehen und allen Verweisen nachgehen würden, wir würden nicht fertig werden. Wirklich, mit diesem Thema, allein die Psalmen, Wir würden Jahre brauchen, um in dieses Thema uns wirklich gründlich zu erarbeiten. Das will ich jetzt nicht tun. Also ich will schon, aber ich darf es nicht sagen. Ich möchte euch mit ein, zwei Stellen abholen und ein bisschen durch die Schrift mit durchführen. Und das Erste, was ich euch bitte, mit mir 1. Mose aufzuschlagen, die erste Begegnung dieser Stadt von Jerusalem, dieser Stadt, die droben ist, nicht von der Erde ist. Das heißt nicht das irdische Jerusalem, sondern das himmlische Jerusalem. Die findet ihr in Kapitel 14 in 1. Buch Mose. Wenn ihr denkt, hey, wie kann das sein? 1. Buch Mose, wir sind doch bei Abraham. Da ist ja noch nichts von dem verheißenen Land, von David und Jerusalem und so. Warum gehe ich da hin? Wir sind in dem Abschnitt 1. Buch Mose bei Abraham. Und Abraham rettet seinen Neffen Lot. Er zog ja nach Sodom, er lebte da, da kamen ja die Könige, haben die ganzen Gegend gefangen genommen, sie weggeführt. Abraham zog aus, sie zu befreien, hat es auch mit der Hand durch die Hand des Herrn geschafft und getan. Und als er zurückkam, waren die natürlich die Könige sehr dankbar dem Abraham. Und Abraham stand in einem hohen Ansehen und er hätte alles verlangen können, was er wollte. Aber das waren heidnische Könige, richtig? Und bevor Abraham ihnen begegnete, bevor Abraham von ihnen irgendetwas annehmen sollte, hat Gott ihm jemand auf den Weg geschickt. Gott hat ihm gegeben, bevor er diesen Königen begegnete, ist einem anderen König begegnet. Und dieser andere König hat Abraham völlig ausgerichtet, dass er später diesen menschlichen König auf eine ganz andere Ebene begegnet. Ich lese euch ab Vers 17 diese Verse. Und als er zurückkehrte, das ist Abraham, nachdem er Kedor, Leomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen. Sodom kennen wir, oder? Von Sodom und Gomorra. Einer gefallenen, unmoralischen, gottfeindlichen Stadt. So, Abraham hat da auch die befreit, auch da das Hab und Gut mitgenommen. Und so kommt der König von Sodom Abraham entgegen und Abraham zog dahin. Und bevor er eben da hinkam, das war in das Tal Shave, das ist das Königstal. Und Vers 18, schaut mal, was passiert in dem Königstal? Und Melchisedek, König von Salem. Melchisedek ist uns bekannt, gell? Welchen Teil der Schrift lernen wir, wer das ist? Im Hebräerbrief. Wird uns vorgestellt, wir lernen aus den Psalmen, wer das ist, und wir mittlerweile wissen, dass es Christus ist. Ja? Hier ist der präexistente Christus, der Abraham erscheint, und zwar als König von Salem. Melchisedek, das ist der königliche Priester. Das ist Hebräerbrief, macht das deutlich. Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11 wird es deutlich. Das ist der König in einer Person, der König und Priester, der Frieden schafft durch sein Erlösungswerk, durch sein Opfer, in seiner Herrschaft. Und es ganz interessant heißt, und Melchisedek, König von Salem. Klingt schon ähnlich, gell? Später heißt das Jerusalem. Ja, das ist König von Jerusalem, aber nicht von dem irdischen Jerusalem. Salem kann man über Frieden übersetzen. So, das heißt, Jerusalem ist übrigens, da gibt es verschiedene Versuche, diesen Namen zu übersetzen, was dieser Name bedeutet. Man kann aber dieses Wort oder diesen Namen Jerusalem Grundfeste des Friedens übersetzen oder Wohnung des Friedens oder Burg des Friedens, je nachdem. Ich habe geschaut und je nach Ausleger gab es verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber es ist egal, ob es Grundfeste, ob es Wohnung oder Burg ist, es geht um Frieden. Das heißt, hier kommt der Hohepriester, der königliche Hohepriester. Und aus welcher Stadt kommt er? In welcher Stadt ist er König? König vom Frieden, von der Stadt des Friedens. Nun, diese Stadt des Friedens ist nicht auf der Erde. Dieser König ist, königlicher Priester Melchisedek ist nach einer anderen Ordnung, nicht nach der irdischen Ordnung Melchisedek, königlicher Priester. Er ist nach einer himmlischen, nicht nach der irdischen Ordnung. Er ist der König von dem himmlischen Salem und nicht von dem irdischen Salem. Und allein das verstehen so viele Kinder Gottes nicht und erwarten und haben erwartet. Und als Jesus nach Jerusalem kam, auf einem Esel nach Jerusalem einritt, was haben sie denn alle erwartet? Dass er dieser König ist. Und dann sagte Jesus, bevor er einritt, er weinte, schaute Jerusalem an und sagte, Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur wüsstest, was dir zum Frieden dient. Hast du eine Ahnung, von welchem Frieden die Rede ist? Weißt du, welchen Frieden ich errichte? Weißt du, in welchem Jerusalem ich das tue? Und er kam und ließ sie nicht krönen. Er setzte sich nicht dort auf den Thron Davids, sondern er setzte sich in seiner Stadt, in seiner Vatersstadt, seines Vaters. Und das ist Salem. Und das ist Jerusalem droben, nicht auf der Erde. Und dieser, überlegt mal, dieser König von Salem, dieser König von dieser einen Stadt, die Abraham übrigens als Erbe empfangen sollte, und seine Nachkommen, der kommt dem Abraham entgegen, bevor dem König von Sodom. Und er bringt, schaut mal, ich lese nur ein bisschen weiter, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Was macht er? Warum sagt er das? Erstens, wer segnet wen? König von Salem segnet Abraham. Wer ist höher? Abraham oder König von Salem? Denn es ist ohne Frage, sagt der Hebräerbrief, dass der Höhere den Niedrigen segnet und nicht andersrum. Das heißt, dieser König war größer und höher als Abraham. Der ist wichtiger, ja, denn er ist der himmlische König. So, er kommt und segnet ihn. Aber was macht er? Er sagt, gepriesen bist du, Abraham, gesegnet bist du. Warum? Weil Gott alles dir gegeben hat. Wer hat es gemacht? Wer hat dir die Feinde in die Hand gegeben? Wer hat dir die Könige besiegt? Abraham, du? Mit deinem Paar Hansels da? Warum ist das so wichtig? Bevor Abraham den Menschen, den irdischen König begegnet, muss er wissen, von wem er es hat. Er kam nicht und dann übrigens Lobeshymne. Boah, Abraham, was bist du denn? Na ja, so schlecht bin ich gar nicht. Und dann geht es schon los. Hochmut, Gefahr, Anerkennung, all diese Dinge. Der Herr richtet Abraham aus. Abraham, gell, du weißt, von wem du es hast. Und weißt, wer sie sind. Brauchst du was von denen? Schaut mal, das ist so gut. Abraham lernt das, er versteht es. Und dann heißt es, Vers 21, und der König von Sodom sagte zum Abraham, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abraham zu König von Sodom, habe ich Salem gesagt, gell? Und der König von Sodom sagte zu Abram, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Das sagte Abram zu König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Wenn ich von dem Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendwas nehme von dem, was dein ist, ich will nichts von dir. Von dir, Sodom, dem König von Sodom, da will ich nichts. Warum? Schaut mal. Damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Wer hat ihn reich gemacht? Woher kommt der Segen? Vom Melchisedek, vom königlichen Priester, aus der Stadt des Friedens, aus dem wahren Jerusalem. Und nicht irdisch und schon gar nicht von dieser Welt, schon gar nicht von dieser gefallenen Schöpfung. Er nimmt von ihm nichts an. Und das passiert nur, weil Melchisedek ihn vorher ausrichtet. Abraham, bevor du hingehst, bevor du wirklich ein verlockendes Angebot bekommst, denk dran, von wem hast du es? Bereichere dich nicht daran. Er tut es nicht. Hier, nach meinem Verständnis, ihr prüft das, ob es sich so verhält, taucht zuerst mal Jerusalem auf. König von Salem, König des Friedens. Heißt das. Das ist die Stadt des Friedens. Jetzt möchte ich mit euch einen Sprung machen, einen gewaltigen Sprung und sogar die Psalmen überspringen und in Jesaja, mit euch ins Buch Jesaja gehen. Schlagt mal in Jesaja auf. Und Jesaja Kapitel 2. Liebe Geschwister, wenn wir von da anfangend bei der ersten, erst noch nicht verständlichen, aber nur im Licht des Evangeliums verständlichen Erwähnung dieser Stadt und des Königs von dieser Stadt lesen, dann müssen wir das von Christus her und vom Evangelium her verstehen und dann die Schrift ab dann in dieser Weise lesen. Und wenn wir das so lesen, und dann lesen wir von Zion, wir lesen von Jerusalem, dann müssen wir, das wie Paulus sagt, wir müssen diese Dinge richtig deuten. Wir müssen diese Dinge richtig interpretieren und Christus gemäß verstehen und dann auch eben anwenden. Wenn ihr, wie gesagt, jetzt mit mir in Jesaja Kapitel 2 seid, in Kapitel 1 wird gesagt, dass das irdische Jerusalem, das irdische Volk völlig versagt hat. Das Irdische hat nicht das getan und das gebracht, wozu Gott es berufen hat. Und dann schaut mal Kapitel 2, Vers 1, da heißt folgendes. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort von Jerusalem, vom Berg des Friedens, vom Ort des Friedens, vom Grundfeste des Friedens. Habt ihr schon mal gehört, schon mal gelesen, diese Verse? Um was geht es hier? Es wird verheißen, am Ende der Tage. Wann beginnen diese Ende der Tage? Von welchen Tagen ist hier die Rede? Es sind die Tage des Kommens des Messias. Und dann heißt es, am Ende dieser Tage wird mit Jerusalem, mit diesem Ort etwas passieren. Und zwar was? Es wird über alle Berge stehen. Über alle Hügel erhaben sein. Und es wird ein Ort sein, zu dem alle Nationen hinziehen werden. Und warum? Weil sie dort Belehrung finden. Dort werden sie von Gott gelehrt werden. Sie werden den Willen Gottes erkennen. Die werden den Willen Gottes verstehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und ganz, ganz viele Christen erwarten, dass am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, ein großes Erdbeben geben wird und die ganzen Berge auf dieser Welt so erschüttert werden, nur ein Berg wird bleiben, in Jerusalem. Und er wird so groß sein, dass Jerusalem über alle Berge sein, buchstäblich wird ein Berg sein, da wird die Stadt oben sein und alles wird Platz sein, nur noch Jerusalem wird auf dem Berg sein. Und alle Nationen würden buchstäblich hinpilgern zu diesem Berg, eben nach Jerusalem, und wenn sie was hören und verstehen wollen, müssen sie dahin. Es reicht dann nicht hier, die müssen dann hinziehen und dort werden sie belehrt werden. So werden oft wird diese Stelle ausgelegt. Aber hier geht es nicht um das irdische Jerusalem. Hier am Ende der Tage wird etwas passieren. Es wird die Herrschaft Gottes ausgeübt werden von seinem Berg. Es wird die Herrschaft ausgeübt von seiner Stadt. Und es werden alle Nationen werden in dieser Stadt Zuflucht suchen. Denn dort werden sie die Wahrheit Gottes kennenlernen. Sie werden von dieser Wahrheit gelehrt werden. Sie werden dort dem Melchisedek begegnen. Von welchem Stadt ist die Rede? Von welchem Berg? Von welchem Jerusalem? Der nächste Sprung in Hesekiel. Geht mir mit mir nur wirklich ein paar Schritte. Hesekiel. Die folgende Schrift, die Schrift legt sich selbst aus. Wir haben eine fortschreitende Offenbarung und wir lernen mehr und mehr. Kommen wir zu dem nächsten Abschnitt, Hesekiel 40. Als Hesekiel diese Schau, diese Prophetie sieht, ist das irdische Jerusalem zerstört, der Tempel ist vernichtet, die Babylonier haben es platt gemacht und Hesekiel ist samt dem Volk in der Diaspora. Und während er in der Diaspora ist, Hesekiel, der Prophet, schaut er rückwirkend, was passierte und bekommt eine Verheißung, eine Prophetie auf das, was noch kommen wird. Das heißt, als Hesekiel das sah, war der Tempel zerstört. Und Gott gibt die Erklärung, warum er zerstört war. Hesekiel 8, 10 und so weiter. Wir haben das schon mehrmals gelesen und die Herrlichkeit des Herrn verließ immer die Stadt immer mehr vom Allerheiligsten. Und dann ging sie aus der Stadt. Und aus welchem Grund? Weil Götzendienst da war. Sie haben Gott verunehrt und er musste doch dieses Loch graben und so weiter. Und nachdem Gott gezeigt hat, Hesekiel, das war's mit dem Irdischen, das war's. bekommt eine Schau über das hinaus. Und ab Kapitel 40 lernen wir einen neuen Tempel, ein neues Jerusalem kennen. Und auch da will ich bewusst sagen, je nachdem, wie man das versteht, wenn man nicht begreift, von welchem Jerusalem hier die Rede ist, was ist die Verheißung, was ist frei, was ist Sklaverei, was ist das Irdische und das Himmlische, wird man diesen Abschnitt Hesekiel auch falsch verstehen. Und auch hier ganz viele lesen und sagen, aha, das ist der dritte Tempel, der da noch gebaut werden muss. Ich möchte euch etwas zeigen. Lest mit mir Kapitel 40 ab Vers 1. Nochmal, wie ich schon in der letzten Bibelstunde gesagt habe, für einige von euch wird das nichts Neues sein. Ich hoffe dafür aber, die später hinzugekommen sind und nicht den ganzen Weg mit mir gegangen sind, wird das sehr lehrreich sein. Kapitel 40 ab Vers 1. Im 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres des 10. Monats, im 14. Jahr nach der Stadt, nachdem die Stadt geschlagen war, an dem eben dieselben Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin, in Gottes Erscheinungen brachte er mich an in das Land Israel und er ließ mich nieder an einen sehr hohen Berg. Und auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Bronze war und so weiter. Und nochmal bis dahin. Also, Hesekiel ist sagt selber, nachdem die Stadt geschlagen war, nachdem Gottes Gericht vollzogen war, gibt Gott durch Hesekiel eine Perspektive darüber hinaus. Und diese Perspektive geht über das Irdische hinaus. Es geht nämlich in die Erfüllung des ganzen Ratschlusses Gottes. Es geht in das Himmlische mit hinein. Und das heißt, er bringt ihn zurück nach Jerusalem. Und dann liest man, ah ja klar, dann war er im Geist wieder in Jerusalem. Also in dem jetzigen, im irdischen Jerusalem, aber er war nicht da. Übrigens, es war im Geist, es war eine geistliche Schau. Und er war im Jerusalem, aber dieses Jerusalem war auf einem sehr hohen Berg. Nur nebenbei, der Berg in Jerusalem ist nicht sehr hoch. Ja. Berge, wir verstehen, für was Berge in der Bibel stehen. Für Herrschaft, für Offenbarung Gottes. Berge stehen für Orte, an denen Gott seinen Willen kundtut. Deswegen Berg Sinai. Wir lernen etwas von der Bergpredigt, von dem Berg der Verklärung. Das sind Orte, an denen Gott sich offenbart und seinen Willen kundtut. Das sind in der Bibel Berge. Ja, es geht nicht nur darum, dass es schwer zu besteigen ist und dass man dann oft allein ist. Hat auch einen guten Grund, da muss man allein vor Gott hin und man muss schon. Ja, aber es geht darum, das sind die Orte der Offenbarung Gottes, Offenbaren seines Willens. Johannes, Hesekiel wird auf einen sehr hohen Berg gebracht. Das ist dieser Berg, von dem wir in Jesaja gelesen haben. Das Berg der Erhabenes, der höher ist als alle anderen. Das heißt, diese Herrschaft, die da ausgeübt ist, höher als die Herrschaft von allen anderen Herrschaften. Und auf diesen hohen Berg. Und jetzt schaut mal, obwohl, wenn man es weiterliest, liest man von einem Haus, man liest von einem Tempel und von diesen Dingen. Aber was Hesekiel schaut, ist, und auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Er sieht nicht ein Haus, er sieht eine Stadt. Das heißt, als Hesekiel den zukünftigen Tempel sieht, sieht er nicht einfach nur ein Gebäude. Das, was ab Kapitel 41 beschrieben ist, nicht einfach nur ein Gebäude. Er sieht eine ganze Stadt. Von welcher Stadt ist hier die Rede? Von welchem Berg ist hier die Rede? Was sieht Hesekiel? Er sieht nicht, dass etwas fertig ist. Er sieht einen Bau. Er sieht, wie etwas gebaut wird. Es ist eine Baustelle. Er sieht, da geht es jetzt los. Gott zeigt ihm und sagt, Hesekiel, das jetzige Jerusalem zerstört. Ja, der Tempel ist zerstört, ja. Ich baue es wieder auf. Und zwar auf einem sehr hohen Berg. Ich baue es wieder auf. Und dann hat Gott das getan. Und dann kam Christus. Und dann sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und seitdem baut er sie. Petrus sagt, dieses Haus sind wir, die Gemeinde. Dieses Haus wird gebaut aus nicht natürlichen Steinen, sondern aus kostbaren Steinen, Edelsteinen. Das sind wir. Dieses Haus sind wir. Und in dieser Weise nimmt uns die Schrift hindurch. Und jetzt geht mit mir den wahnsinnig großen Sprung in die Offenbarung. Schlag Kapitel 21 auf. Offenbarung, Kapitel 21. Wir sind am Ende der Heilsgeschichte. Wir sind bei der Vollendung der letzten Zeilen der Bibel. Nach dem Gericht Gottes über das Irdische, nach der Vernichtung aller Feinde. Und jetzt lest mir mit mir, wie Kapitel 21, Vers 1, wie es beginnt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Nicht das alte Jerusalem, das neue Jerusalem. Das ist das Jerusalem, von dem Paulus sagt, das ist das Jerusalem droben. Und das ist unsere Mutter, das ist unsere Herkunft, das ist unsere Zugehörigkeit. Dazu gehören wir. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für den Mann geschmückte Braut. Es ist doch offensichtlich, wer ist diese neue Stadt? Wer ist das neue Jerusalem? Es ist eine Braut. Für den Herrn geschmückte Braut. Wenn ihr mit mir jetzt ein paar Verse überspringt und lest mit mir ab Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Spätestens jetzt ist doch klar, von wem die Rede ist, oder? Wer ist die Braut des Lammes? Das ist die Gemeinde. Wie nennt die Bibel die Gemeinde jetzt? Das neue Jerusalem. Das ist das Jerusalem droben. Das ist die Stadt Gottes, die von Anfang an, das ist die wahre Stadt, das ist die wahre Frau, das ist die Braut. Aber jetzt ist ganz erstaunlich Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg. Merkt ihr die Formulierung? Wer wurde im Geist hinweggeführt? Hesekiel. Und was sah Hesekiel? Einen sehr hohen Berg. Und was sah der? Dass etwas angefangen wurde. Es wurde gebaut. Und zwar eine Stadt. Er hat den Anfang des Baus gesehen. Wisst ihr, was Johannes sehen darf? Die Fertigstellung. Und dann heißt es, und er führte mich hinweg auf einen großen und hohen Berg. Merkt ihr das? Das ist die gleiche Formulierung. Und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Gemeinde. Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist das wahre Jerusalem. Das ist die Gemeinde. Das ist, was gebaut wird. Das ist die geistliche Gemeinde, also bestehend aus Kindern Gottes. Woher wissen wir, dass wir dazu gehören? Eine Stelle noch, Hebräerbrief, Kapitel 12. Wenn du vielleicht schon gedacht hast, hey, wieso hast du sie übergangen? Jetzt kommt sie. Spätestens jetzt wird klar, zu welcher Stadt wir gehören. Ich lese Kapitel 12 ab Vers 18. Dann heißt es, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte, noch zu einem angezündeten Feuer. Und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Also an diesem Ort hat Gott sich offenbart, auf dem Berg Zion, auch ein Berg. Gott hat seinen Willen kundgetan zu einem Volk, aber sie konnten diese Worte nicht hören. Dann wollten sie gar nicht hören, sie sagten, wir vergehen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was man betasten kann. Wir sind zu etwas gekommen, ja, aber das kann man nicht betasten. Das bedeutet, es ist nicht von dieser Schöpfung. Es ist nicht von dieser Erde. Man kann es nicht betasten. Es ist nicht irdisch, es ist himmlisch. Aber interessanterweise, ich sage, dahin seid ihr nicht gekommen. Schaut mal, was er Vers 22 sagt. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, dahin sind wir gekommen. Hier steht nicht, dann werdet ihr hinkommen, sondern wir sind schon zu diesem Berg gekommen. Jeder, der von euch zum Glauben, den lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der geistlich wiedergeboren wurde, gehört ab von seiner Identität, ist er verankert oder hat seine Herkunft, seinen Ursprung von, in welcher Stadt? In dieser Stadt. Zu dieser Stadt gehören wir jetzt. Von da kommen wir. Nicht vom irdischen Jerusalem, vom himmlischen Jerusalem. Wir gehören nicht zum irdischen Jerusalem, wir gehören zum himmlischen Jerusalem. Und er sagt, da sind wir hingekommen, zum Zion, der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist unsere Identität. Paulus sagt im Galaterbrief, das ist unsere Mutter. Die ist frei. Dahin gehören wir. Liebe Geschwister, allein das muss doch reichen, um zu verstehen, wonach wir uns ausrichten, für was wir kämpfen, was uns wichtig ist. Nicht das Irdische, das Himmlische. Unsere Identität ist verborgen in Christus mit Gott. Wir sind Bürger des himmlischen Jerusalem. Da ist unser Bürgerrecht. Da kommen wir her. Und dann wird das alles beschrieben. Schaut mal, Vers 23. Und zu der Gemeinschaft der Erstgeborenen, die in den Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut des Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Auch da macht er deutlich, wisst ihr, wohin ihr hingehört? Nicht zum irdischen Jerusalem, nicht zu diesem Tempel, nicht zu diesen Opfern, nicht zu dem Priestertum Levis. Nein, Melchisedek, Hebräerbrief. Den besseren Blut, den besseren Bund, den besseren Opfer, den besseren Hohenpriester, den besseren Tempel, der besseren Stadt, besseres Jerusalem, besserer Berg, besseres Zion. Und dann sagte, seht zu, dass ihr den nicht abweist. Darauf. Wie beginnt Kapitel 12, dass wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da den Fokus nicht verlieren, um was es eigentlich geht. Von diesem Jerusalem ist hier die Rede. Geht mir wieder zum Galaterbrief. Galater Kapitel 4. Wenn der Apostel Paulus also sagt, dass es gibt zwei Jerusalem, das irdische Jerusalem, das jetzige Jerusalem. Das ist, entspricht der Hagar. Es gibt aber das himmlische Jerusalem. Das entspricht dem Jerusalem im Himmel. Als Bild der Sarah. Das Jerusalem droben ist frei und das ist unsere Mutter. Ich hoffe, dass die Schrift klar an dieser Stelle uns deutlich macht, um welches Jerusalem es eigentlich geht. Nicht, dass ich euch da überzeugen muss, aber die Schrift macht es wirklich durch Anfang bei Abraham, führt sie uns Stück für Stück und zeigt uns, was ist das wahre Jerusalem, um was eigentlich geht es. Um das zu belegen, um das zu bestätigen, um wiederum uns beizubringen, wie wir das Alte Testament lesen, wie wir es verwenden, wie wir damit umgehen, bringt er ein nächstes Schriftzitat. Schaut mal Vers 27. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebürst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als derjenigen, die einen Mann hat. Nachdem Paulus beim ersten Mal gesagt hat, denn er steht geschrieben, hat er kein Direktzitat verwendet, sondern er hat die Geschichte Abrahams zusammengefasst. Das ist kein wörtliches Zitat gewesen, er hat es zusammengefasst. Sagt, das ist, was geschrieben steht. Dann hat er die Geschichte Abrahams mit den zwei Frauen, zwei Bündnissen, zwei Nachkommen, zwei Söhnen und so weiter aufgezeigt. Jetzt, um das zu belegen, was er gesagt hat, denn er hat ausgelegt, wie man die Geschichte Abrahams richtig versteht, wie man die Geschichte Israels richtig versteht, die Geschichte Nachkommenschaft richtig versteht. Um das zu belegen, zitiert er einen Propheten, einen gewaltigen Propheten. Er zitiert Jesaja und sagt, denn es steht geschrieben. Und er sagt, wisst ihr, was die Schrift gesagt hatte? Und er sagt, die Schrift hat gesagt, es gibt zwei Frauen. Die eine, die einen Mann hat, hat zwar Kinder, aber die, die keinen Mann hatte, hat jetzt mehr Kinder. Hat eine größere Nachkommenschaft als die, die eigentlich einen Mann hatte. Warum? Von was ist die Rede? Wer war zuerst die Braut? Wer war zuerst die Frau Gottes? Die Bibel erklärt uns, die Propheten sprechen von Israel nach dem Fleisch, oder? Der Prophet sagt, ich habe dich gefunden, in Blut lagst du da, habe mit dir einen Bund geschlossen, habe dich großgezogen, habe dich geheiratet, habe einen Bund mit dir geschlossen, den hast du gebrochen. Und dann sagt uns der Prophet, und dann hat Gott einen Scheidebrief geschrieben, obwohl Gott Scheidung hasst. Warum? Sie haben diesen Bund gebrochen. Das heißt, die Ehe wurde gebrochen. Sie haben es getan. Sie sind fremdgegangen mit Götzen, mit anderen Göttern. Haben sie Gott betrogen. Und Gott schreibt Israel nach dem Fleisch einen Scheidebrief. Und dann sucht er sich eine neue Frau, eine neue Braut für das Lamm. Und dann sagt er, und die war einsam, die war verlassen, die wollte keiner. Wisst ihr warum? Voller Schuld und Sünde, fern, keinen hat es interessiert, aber Gott hat sie sich ausgewählt. Er hat sie gesucht und hat sie geholt, hat sie rechtfertigt, hat sie geheiligt, hat sie gereinigt und hat sich mit ihr verlobt und will mit ihr eine Hochzeit feiern. Das ist die Braut des Lammes. Und von ihr aber ist die Rede, freue dich. Weißt du warum? Für eine kurze Zeit schien es so, als ob sich niemand für dich interessiert. Als ob du keine Nachkommenschaft hast. Aber deine Nachkommenschaft wird so groß sein, du wirst sie nicht unterbringen können. Dieses Jerusalem wird so voll werden. Die Stadt wird so groß sein, der Berg wird so hoch sein. Freue dich, du Unfruchtbare, du bleibst nicht länger unfruchtbar. Ich mache dich lebendig, neu. Um das zu zeigen, zitiert Paulus Jesaja 54. Und ich finde es so herrlich. Nochmal, ich liebe solche Abschnitte, weil ich muss gucken, wo steht das? Mittlerweile in den Bibeln stehen das als Referenzangabe, das heißt, ich muss nicht mal suchen, aber wenn man die Bibel gut kennt und schon ein paar Mal gelesen hat, dann weiß man, dass in Jesaja steht und dann braucht man keine Fußnoten dazu. Wenn ihr Jesaja 54 aufschlagt, habe schon mehrmals angekündigt, ich liebe diesen Abschnitt. Ich liebe diesen Abschnitt. Ganz kurz, Jesaja 54, schaut mal Vers 1 und 2. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren. Brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Wehen gehabt hast. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Das heißt, die Verheiratete hat auch eine Nachkommenschaft, ja. Aber die Nachkommenschaft ist weit größer. Diese Nachkommenschaft ist aus allen Nationen, aus allen Völkern, nicht nur ein Volk, nicht nur eine Nation, aus allen Völkern kommt diese Nachkommenschaft. Das ist ein Direktzitat. Das ist, als Paulus erklärt, was das wahre Jerusalem ist, was unsere Herkunft ist, zu wem wir gehören, dann sagt er sofort, das ist doch, was in Jesaja 54, Vers 1 und 2 steht. Ich weiß es nicht, wenn du Jesaja, als du Jesaja gelesen hast, ich hoffe, du hast dann auch mal das gelesen, hast du das gelesen und dachtest, ach so, da geht es um das himmlische Jerusalem. Ach, das geht um unsere Herkunft, es geht ums Evangelium, es geht um Christus, es geht um die Braut. Wahrscheinlich nicht so schnell. Aber das ist das Schöne vom Neuen Testament. Denn das Neue Testament hat die Autorität, uns das Alte auszulegen. Paulus lehrt uns, wie wir das Alte lesen. Wie lesen wir das? Und er sagt, so musst du es verstehen. Hier geht's. Paulus belegt, dass Hagar und Sarah zwei verschiedene Bündnisse, zwei verschiedene Nachkommen, zwei verschiedene Völker sind. Und er erklärt und belegt das mit Jesaja 1 und 2. Bevor ich mit euch diesen Kontext ganz kurz anschaue, möchte ich, oder andersrum, schaut mal, Jesaja 54, was ist Jesaja 53? Das ist klar, oder? Jesaja 53, wir haben dieses herrliche Gottesknechtlicht, wie Gott sein Volk erlöst. Er hat unsere Schuld getragen. Wie hat er seine Braut erlöst? Wie hat er sie reingemacht? Musste sie das abarbeiten? Musste sie leisten? Musste sie Werke tun? Was für ein Bund will Gott mit seiner neuen Frau schließen? Nochmal, erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe über Jesaja. Jesaja 1 beginnt: Mein Volk hat keine Erkenntnis, mein Volk hat kein Verständnis. Sie haben den Bund mit mir gebrochen. Ich habe sie geschlagen, keine Besserung. Und dann sagt Gott: Ich mache alles neu. Alles neu. Ich renoviere. Ich mache neu. Und dann verspricht Gott das. Und er macht ein neues Jerusalem, ein neues Zion, einen neuen Gottesknecht, ein neues Volk, eine neue Frau, eine neue Stadt. Denn das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Neue Himmel, neue Erde. Wo finden wir das? In Jesaja. Ich mache alles neu. Und wie macht er das? Durch das Erlösungswerk in und durch seinen Sohn, nämlich stellvertretend. Er hat die Schuld auf diesen Knecht gelegt, damit wir Frieden in ihm hätten. Das ist Kapitel 53, diese herrliche Verse, die wir alle gut kennen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das ist, darum heißt Jerusalem Friedensstadt. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. All diese herrlichen Verheißungen. Und das ist 53. Und was kommt? Das ist die Konsequenz. Also, wenn das Erlösungswerk vollbracht ist, dann sagt er, weil du deine Seele ausgeschüttet hast in den Tod, weil du das alles getan hast, wirst du erben. Du wirst alles bekommen. Fordere von mir und ich gebe dir die Fülle. Ich gebe dir die Nationen. Und dann beginnt das Kapitel 54. Juble du. Warum? Aus welchem Grund? Ja, die Schuld ist getragen. Die Schuld ist gesühnt. Die Braut ist erlöst, die Braut ist erkauft mit dem kostbaren Blut. Juble, aber der Jubel begrenzt sich nicht nur auf die Erlösung, sondern weißt du, wen das alles erreichen wird? Lest mit mir ab Vers 2, wie gut ist das? Mache weit deinen Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben. Warum soll sie jubeln, diese neue Frau, die keine Wehen hat? Du wirst eine riesen Nachkommenschaft haben. Dein Zelt reicht nicht. Bau an. Schau zu, dass du genug Platz hast. Denke nicht klein. Denke nicht begrenzt. Denke groß. Du wirst die Nationen beerben. Das heißt, deine Nachkommenschaft. Hier wird aus allen Nationen kommen. Du brauchst Platz. Die neue Jerusalem ist riesengroß. Die Zahl, die man nicht zählen kann. Es ist ein Riesenbauprojekt. Hesekiel sah es war wie ein Anfang. Johannes sah es fertig. Eine Zahl, eine Schar, die man nicht zählen konnte. Und dann schaut mal Vers 4. Denn du wirst nicht zu Schande und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Was für eine Verheißung. Diese Braut, diese Stadt, brauchst dich nicht schämen. Du wirst nicht zu Schanden werden. Warum? Das Erlösungswerk ist vollbracht. Auf welcher Grundlage? Das ist so gut, ich lese mit euch weiter. Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Du wirst an deine Unfruchtbarkeit, das heißt in dem Bild kein Leben hervorbringen, keine Kraft, tot sein. Du wirst nicht mal daran denken. Warum? Du wirst lebendig sein, Frucht, geistliche Frucht, Nachkommenschaft wird da sein. Vers 5, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Das juble, freue dich. Warum? Erstens, du wirst groß werden. Viele Nachkommen. Zweitens, keine Schmach mehr. Drittens, was am schönsten ist, dein Gemahl. Kennst du den? Ist der Schöpfer. Ist Gott selbst in Christus Jesus. Denn dein Gemahl ist der Schöpfer. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser, der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde, wird er genannt. Schön, was du in der Beschreibung von Jesus Christus hier, oder? Schöpfer. Herr der Herrscharen, sein Name Erlöser, Heiland Israels. Gott der ganzen Erde. Das ist unser Gemahl. Das ist der Gemahl der Braut des Lammes. Vers 6. Denn wie eine entlassene und eine tief gedrängte Frau hat dich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großen Erbarmen werde ich dich sammeln. Für eine kurze Zeit sah so aus, als ob ich mich für dich nicht interessiere. Für eine kurze Zeit sah so aus, als ob du allein bist und allein bleibst. Verachtet. Aber das ist vorbei. Ich habe mich dir zugewandt. In welcher Weise, schaut mal, Vers 7. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich deinen Augenblick, mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen. Mit ewiger Gnade, das heißt, hört nicht auf. Das ist der Grund. Juble, du Unfruchtbare, freue dich. Ewige Gnade, die hört nicht auf, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noahs gilt mir dies. Als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürne, noch dich bedrohen werde. Was für eine Verheißung. Liebe Geschwister, wenn ihr Zweifel habt, wenn ihr euch von Gott bedroht fühlt, bitte lest das. Schreibt es euch auf. Merkt euch, lernt es auswendig. Hier steht das. Dein und mein Erlöser sagt dir, wie er zu dir in dieser Partnerschaft, in diesem Bund steht. Er sagt, nicht mehr zürnen, noch bedrohen. Ist das gut? Ich hoffe, ihr seid nicht zu müde, um diese herrliche Wahrheit zu genießen. Vers 10, denn Berge mögen weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist der Inhalt dieses Bundes. Alles möge wanken, alles möge, aber das nicht. Dieser Bund ist ein ewiger Bund, ist ein Gnadenbund, ist nämlich was? Ein Friedensbund. Wisst ihr von wem? Von König vom Salem, von dem Friedenskönig, von der Friedensstadt, diese Stadt, das neue Jerusalem. Zu dieser Stadt gehören wir. Wisst ihr, dass in dieser Stadt niemand verdammt wird? Wisst ihr, dass in dieser Stadt wirklich Frieden ist? Wisst ihr, dass in dieser Stadt Gerechtigkeit wohnt? Wisst ihr, das ist in dieser Stadt. Und wer in dieser Stadt ist, ist sicher. Denn außerhalb der Stadt, da sind die Bösen, die Sünder, die kommen nicht in diese Stadt. Aber wer in dieser Stadt ist, gehört zu diesem Friedensbund, ist geheiligt, gereinigt durch das Blut des Lammes und darum besteht eine ewige Verbindung, ein ewiger Gnadenbund. Und er sagt, es wird nicht weichen, es wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wie herrlich ist das denn? Wir gehören zu diesem himmlischen Jerusalem. Nach Hebräerbrief, wir sind dahin gekommen. Mögen wir uns auch so verhalten. Lest mit mir, ist es so schön, dass ich hier aufhöre, Vers 11. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete. So war es vorher. Sturmbewegte, wirklich Erprobte, als Stürme durchgehende, Ungetröstete. Siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphirin. Warum spricht er jetzt von einem Bau? Er spricht vom Volk, er redet von einer Braut, er redet, und auf einmal ist die Rede vom Bau. Wir verstehen jetzt, oder? Wer ist diese Frau? Das neue Jerusalem, die gebaut wird. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und deine ganze Einfassung aus Edelstein. Wenn wir in Offenbarung 21 ein bisschen weiter gelesen haben, dann heißt es, und sie hatte diese Braut, diese Stadt, Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, wie sie beschrieben wird? Mit Edelstein und Gold und all diese Dinge. Das heißt, es ist kostbar, rein, teuer, wirklich schön, wirklich schön. Vers 13. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Ah, und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. In dieser Stadt werden die Kinder gelehrt. Wenn also in Jesaja 2 heißt es, und die Nationen strömen zu diesem neuen Jerusalem, sie strömen zu diesem Berg Zion, damit sie von Gott gelehrt werden. Was bedeutet das? Wo findet Lehre statt? Wo redet Gott? In seiner Stadt, in dem neuen Jerusalem. Und was ist das? Die Gemeinde. Und die Nationen strömen dahin. Die strömen, die bleiben nicht da, die gehen dahin, nämlich an diesen Ort, zu diesem geistlichen Haus. Es spielt keine Rolle, ob es in Bettringen ist oder in, was weiß ich, Buxtehude. Es ist nicht ein Gebäude, es ist nicht ein Ort, es ist ein geistliches Haus. Das neue Jerusalem. Dort gibt es Weisung, dort redet Gott. Wenn übrigens jemand meint, er kann seinen Glauben allein leben, kann er nicht. Kann er nicht. Er wird verhungern, wird geistlich verkrüppelt sein. Gott redet in der Gemeinde. Dort, da wird Weisung sein. Darum heißt, kommt, kommt. Paulus ruft allen Nationen der Heiden, kommt zu diesem Haus. Er lädt ein. Und dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, der Tempel Gottes. In all den Briefen spricht er von diesem geistlichen Tempel und wie wir mit diesem geistlichen Tempel umgehen sollen, wie wir verstehen, was das ist. Aber das ist so herrlich. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird Gott groß sein. Was kriegen sie da zu hören? Frieden. Sie kriegen das zu hören, dass sie gerechtfertigt sind. Sie kriegen was zu hören. Gnade, Erbarmen. Sie lernen das Lamm Gottes kennen. Die lernen ihren Erlöser kennen. Das ist der Ort, an dem sie die Wege Gottes kennen, lernen, wie man vor Gott gerecht wird. Sie lernen nicht das Gesetz. Sie lernen nicht Werke. Sie lernen nicht, was man sich tun, um gerecht zu werden. Das lernen sie nicht in diesem Jerusalem. Wo lernt man das? In welchem Jerusalem? Das jetzige Jerusalem, von dieser Erde, im Fleisch, da lernt man das. Aber in diesem Jerusalem lernt man das nicht. Das ist das himmlische Jerusalem. Darf ich euch ganz kurz bitten, einer der letzten Stellen für heute, Johannes 6 aufzuschlagen mit mir. Johannes Evangelium Kapitel 6. In diesem Zusammenhang spricht Jesus und erklärt, dass er das wahre Brot ist. Nicht das Brot, das Mose gegeben hat, war nur ein Schattenbild. Er sagt, ich bin das geistliche Mann und das müsst ihr essen. Wenn ihr nicht von mir isst, übrigens, wenn ihr nicht von mir trinkt, werdet ihr sterben. So, das verstehen die Juden nicht. Die begreifen nicht, was Jesus da lehrt. Und Jesus erklärt es ihnen und sagt, das könnt ihr auch nicht verstehen, es sei denn, es passiert etwas. Gott sieht euch und Gott belehrt euch. Und schaut mal, was er dann in Vers 44 sagt. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wo steht das geschrieben? Jesaja 54. Darauf bezieht sich Jesus. Er spricht von der Braut, er spricht von dem neuen Jerusalem, er spricht von denen, die begreifen, zu wem sie gehören. Und die begreifen es nicht, sie wissen nicht, von welchem Jerusalem die Rede ist. Sie pochen auf ihr Jerusalem, auf ihre Stadt, auf ihre Gesetze, auf all das. Und Jesus sagt, nein, ihr kommt nicht zu mir und ihr versteht mich nicht, ihr glaubt mir nicht, ihr wollt nur natürliche Brote haben, natürlichen Wein haben, alles das wollt ihr. Aber wisst ihr was? Klar, wenn der Vater euch nicht sieht, dann wird er nicht zu mir kommen. Aber wenn der Vater euch zieht, kommt ihr zu mir. Und wisst ihr was? Wenn der Vater euch zieht, ihr werdet nicht nur mit zu mir kommen. Ihr werdet von ihm gelehrt werden. Das heißt, er wird euch das erklären. Von welchem Jerusalem die Rede ist. Von welchem Brot die Rede ist. Wer ich eigentlich bin. Melchisedek. Von welcher Stadt ist Friedensstadt. Von welchem Bund? Neuen Bund. Und deswegen sagt Jesus, und sie werden vom Vater gelehrt sein. Der Vater ist es, der durch seinen Geist das offenbaren muss, das begreifen, schenken muss. Sonst versteht man es nicht. Und das verstehe ich, dass die Leute nicht verstehen. Es ist geistlich. Es muss geistlich beurteilt werden. Schnell noch zum Galater und dann schließen wir die heutige Bibelstunde. Leider noch nicht den Abschnitt. Was heißt leider? Also, schaut mal, Vers 27 nochmal. Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebärst, brich in Jubel aus, laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als diejenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborene verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Ab Vers 28 bis Vers 31 ist die Anwendung. Bis dahin haben wir gelesen, wie lesen wir das Gesetz? Aufmerksam, was steht überhaupt da? Das Zweite, wie interpretieren wir das? Das haben wir bis jetzt gemacht. Wie ordnen wir die Geschichte Abrahams ein? Wie ordnen wir die Geschichte Hagai und Sarah, Ismael, Isaak, irdisches Jerusalem, himmlisches Jerusalem? Um was geht es eigentlich? Für was stehen all diese Geschichten? Was erklären sie? Paulus macht das. Wie verstehen wir Jesaja? Und jetzt sagt er, okay, und was machen wir daraus? Und jetzt kommt die Anwendung ab Vers 28. Ihr aber, Brüder, und jetzt macht bitte die Übertragung richtig. Zu wem wollt ihr gehören? Ihr seid wie? Wie Isaak. Schaut mal, nicht ihr seid Isaak. Er sagt auch, ihr seid nicht Nachkommenschaft Isaak. Ihr seid wie Isaak. Was bedeutet das? Kinder der Verheißung. Das gibt also eine Linie, die eine Verheißungslinie ist. Und diese Linie ist, durch den Geist Gottes, eine Nachkommenschaft, die durch den Geist gezeugt ist. Diese Nachkommenschaft gehört zum himmlischen Jerusalem. Sie ist frei, frei vom Gesetz, sie steht unter der Gnade, unter dem Friedensbund, gehört zu dieser neuen Stadt im Himmel. Und ihr seid nicht wie Ismael. Schaut mal, ihr seid nicht wie Kinder wie Isaak. Ismael ist nach dem Fleisch. Jetzige Jerusalem, auf der Erde, unter dem Gesetz. Ihr seid wie Isaak, das ist die Übertragung, begreift. Und welche Auswirkungen hat es? Das gucken wir uns in der nächsten Bibelstunde nach den Pfingstferien an. Und er nimmt uns damit hinein in der Spannung zwischen Fleisch und Geist, die Folgen von Fleisch und Geist, von dieser Bruderschaft, von der haben wir schon einiges gelernt im ersten Johannesbrief. Kain und Abel haben wir gelesen, Brüder, die sich hassen. Oder ein Bruder, der den anderen Bruder hasst. Der eine ist im Fleisch, der andere im Geist. Genau das Gleiche haben wir hier auch, Ismael und Isaak. Wer verfolgt wen, haben wir hier auch. Und dann die Anwendung, und zu der kommen wir, stoße sie hinaus. Was bedeutet das? Wie? Und aus welchem Grund? Das machen wir, wenn wir dann das anwenden. Wie können wir diese Wahrheit auf unser Leben, auch unser Glaubensleben bezüglich unseres neuen Bürgerrechts im himmlischen Jerusalem, wie leben wir damit? Wie gehen wir damit um? Für mich wirklich gravierende Auswirkungen, Konsequenzen, aber genauso herrliche und tröstliche. Ihr Lieben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte beten. Jesus Christus, und dir vom Herzen Danke sagen, nicht nur, dass du mein Friedenskönig bist, Jesus Christus, nicht nur, dass du mich teilhaben lässt an dieser Friedensstadt, sondern dass du einen Friedenbund geschlossen hast mit mir, der nicht vergehen wird. Auf Grundlage deiner Gnade, nicht meiner Werke. Wie herrlich ist das? Ich bin dir so, so, so vom Herzen dankbar. Ich danke dir, dass du mich gezogen hast, Vater. Ich danke dir, dass du mich gelehrt hast und mir diesen Sohn, deinen Sohn, Jesus der Christus, offenbart hast, mir den Glauben geschenkt hast, dass ich an ihn glauben darf und das sehen darf und mehr in diese Erkenntnis hineingenommen werde, was das bedeutet, Herr. Ich danke dir für dein Wort, das von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile diese Wahrheit offenbart, Herr. Möge es wachsen, nicht nur bei mir, sondern bei meinen Geschwistern. Mögen sie Freude haben an dieser Wahrheit. Mögen sie Freude haben an deinem Wort. Vor allem mögen sie Freude haben an dir, an dem ewigen Bund mit dir. Jesus, ich befehle uns dir und deiner Gnade an. Amen.